Es geht um Geld.
Dass die Reichen immer reicher werden.
Daseinsvorsorge, das Gemeinwohl und die Infrastruktur.
Die Städte sind pleite.
Die Binnenkonjunktur stagniert und der Arbeitsmarkt ist unsicher.
Wir alle sind es wert.
Wir haben nur den einen Planeten.
Geld sind wir dran.
Klasse, der Verdi-Wirtschaftspodcast.
Heute soll es um Kommunalfinanzen gehen und dazu begrüße ich zwei Personen. Katharina Schmalstieg, herzlich willkommen in der Runde.
Ja, hallo.
Und Achim Druger, ich grüße dich.
Hallo.
Katharina Schmalstieg, wer bist du und was machst du?
Ich bin Soziologin und arbeite bei der Verdi-Bundesverwaltung, im Bundesvorstand im Bereich Gemeinden. Da sind die kommunalen Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert und dort beschäftigen wir uns momentan auch sehr intensiv mit der Frage Finanzierung der Kommunen.
Achim Druger, und was tust du so?
Ja, ich bin Professor für Sozioökonomie, insbesondere Staatstätigkeit und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen und außerdem Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und zu den Kommunalfinanzen habe ich einen Bezug, weil ich viele Jahre unter anderem auch für Verdi Kommunalfinanzberichte geschrieben habe, insbesondere über NRW, wo die Lage eine Zeit lang ja sehr dramatisch war.
Wir wollen uns heute ja, wie gesagt, mit Kommunalfinanzen beschäftigen. Die Kommune ist das, was wir als Bürger am direktesten wahrnehmen, würde ich mal sagen. Sind die Straßen ordentlich geteert? Wird der Müll regelmäßig abgeholt oder wird ein Schwimmbad ordentlich instand gehalten oder vielleicht trotz jährlicher Verluste von der Kommune mitfinanziert? Das sind so die Sachen, die man damit verbindet. Achim, wenn wir heute über Kommunalfinanzen sprechen, dann ist ja auch die Frage, ob es da denn überhaupt Probleme mit den Kommunalfinanzen gibt und welche das sind. Kannst du uns kurz erklären, wie die Lage vor Corona ausgesehen hat?
Die Lage vor Corona war nicht problemlos, aber sagen wir mal vergleichsweise gut bzw. besser als viele Jahre zuvor. Wir hatten einen langen Aufschwung und entsprechend ging es den Kommunen vergleichsweise gut. Die Kommunen hängen wie alle anderen, also Bund und Länder, vor allen Dingen an Gemeinschaftssteuereinnahmen, aber auch an der Gewerbesteuer. Und wenn es der Wirtschaft gut geht, dann fließen auch die kommunalen Einnahmen gut. Und Problem war aber immer schon, dass eben in den Regionen, wo es nicht gut lief, insbesondere Strukturwandelregionen, die Kommunalfinanzen schwach waren. Dort hat es dann riesige Kassenkredite gegeben, um den Betrieb überhaupt aufrechterhalten zu können. Und da gab es dann riesige Altschuldenbestände. Man hat dann versucht, in den Regionen das Problem anzugehen. Das ist im Prinzip eine Geschichte von vielen Jahren und auch Jahrzehnten von Kürzungspolitik auf der Ebene mit eben sehr großen Unterschieden zwischen den wohlhabenden Kommunen und den Kommunen mit den großen Finanzproblemen.
Bevor Achim nun die Lageveränderung durch Corona einordnet, haben wir einen kleinen Einspieler aus der Deutschlandfunk-Länderzeit vom 30.09.2020.
Die Rede ist von einer dramatischen Lage, von finanziellen Nöten und einer drohenden Pleitewelle. Die Corona-Krise hat die Städte und Gemeinden mit voller Wucht getroffen. In allen Bereichen sind die Einnahmen eingebrochen und damit wurden auch sämtliche kommunale Finanzplanungen über den Haufen geworfen.
Im wahrsten Sinne des Wortes Dramatik aller Orten. Also hat sich durch und mit Corona die Lage so dermaßen verschlechtert, Achim?
Ja, die Lage hat sich natürlich verschlechtert und sie hätte sich noch viel mehr verschlechtert, wenn nicht etwas dagegen getan worden wäre. Die Bundesregierung, auch die Länder haben die Kommunen zumindest im letzten Jahr kräftig unterstützt. Aber natürlich ist es so, wenn die Wirtschaft einbricht, gleichzeitig die Ausgaben für Gesundheit, für den Gesundheitsschutz hochgehen, wenn in den Verkehrsbetrieben die Einnahmen fehlen, weil die Leute einfach nicht mehr fahren mit dem öffentlichen Personennahverkehr, dann sind das alles Belastungen. Und am schlimmsten ist eben, wie gesagt, der Wirtschaftseinbruch, der dann zu einem unmittelbaren Einbruch auch der kommunalen Steuereinnahmen führt. Und das hätte eben wirklich einen sehr brutalen Einschlag gegeben. Und da haben Bund und Länder im letzten Jahr 2020 unterstützend eingegriffen. In den Folgejahren gibt es jetzt erstmal keine Unterstützung mehr. Und dann pflanzt sich das Ganze auch noch fort, weil die Kommunen von den Ländern auch nochmal Teile der Ländersteuereinnahmen bekommen mit Verzögerung. Und bei den Ländersteuern ist das natürlich auch eingeschlagen. Und das heißt, in diesem Jahr, aber auch noch in den weiteren Jahren klafft eine riesige Einnahmenlücke, die die Kommunen natürlich gewaltig unter Druck setzt. Insofern darf man ruhig diese Dramatik auch als solche bezeichnen. Das ist schon eindeutig.
Katharina, ich war am Anfang so frei, den Kommunen zu unterstellen, dass sie ein Schwimmbad auch dann finanzieren könnten, wenn es defizitär ist. Vielleicht, weil es gut für die Gesundheit und die Entspannungslage der Einwohner ist. Stichwort Freizeit- und Betätigungsstätten. Es setzt natürlich voraus, dass die Kommune sich das in irgendeiner Form leisten kann. Denn trotz dieser Lage haben die Kommunen ein paar Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Und sicherlich auch Aufgaben, die sie erfüllen sollten.
Naja, es gibt ja bei den Kommunen die sogenannten Pflichtaufgaben. Das sind Aufgaben, die sie, wie du schon gesagt hast, erfüllen müssen, weil sie einfach durch Bundes- oder Landesgesetzgebung vorgeschrieben. Das sind einmal Ausgaben im Sozialbereich, das sind Ausgaben für die Unterkunft und eine ganze Reihe von anderen Punkten, die einfach gemacht werden müssen. Und dann gibt es einen ganzen Kreis von Tätigkeiten, die sogenannten freiwilligen Aufgaben betreffen. Und da gehören dann halt so Dinge dazu wie Kulturförderung, Sport. Da würde dann das angesprochene Schwimmbad drunter gehören, zum Thema Freizeiteinrichtungen, aber auch Sozialeinrichtungen und auch große Teile der Kinder- und Jugendhilfe gehören dazu. Und das wäre natürlich in dem Moment, wo die Kosten der Pandemie weiter auf den Kommunen lasten und nicht ausgeglichen werden wie in dem vergangenen Jahr, für viele Kommunen einfach eine sehr große Last und würde dazu führen, dass Einrichtungen geschlossen werden müssten. Und da würden tatsächlich die Menschen drunter leiden, die in sowieso schon strukturschwachen Kommunen oder sagen wir mal Kommunen mit wenig Geld in der Haushaltskasse leben.
Das sind ja dann auch Leistungen, die auch dazu beitragen, dass innerhalb der Kommunen so eine gewisse Art von gleichwertiger Lebensverhältnisse herrschen kann.
Ja, mit der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, das ist noch ein bisschen breiter anzugucken. Da geht es tatsächlich darum zu gucken, dass ungefähr die zur Verfügung stehenden öffentlichen Dienste in Rostock vergleichbar sind mit denen in Regensburg, ohne dass es notwendig die gleichen Leistungen immer durch die Bank weg sind. Aber dass tatsächlich im Schnitt die Infrastruktur dieselbe ist und auch die öffentlichen Dienste auf dem allgemeinen durchschnittlichen Entwicklungsstand einer Gesellschaft angeboten werden können.
Achim, wenn wir nun über klamme Kommunen sprechen, dann ist es für diese Kommunen doch immer der leichteste Weg, gerade so diese freiwilligen Leistungen und Investitionen zu kürzen, um den Haushalt zu konsolidieren, oder?
Ja, aber das mit dem leichten Weg klingt jetzt so, als ob es leicht und unbeschwert ist. Und das ist natürlich nicht, denn natürlich hängt die Lebensqualität sehr stark von den freiwilligen Leistungen ab. Und im Übrigen hängt auch die Wirtschaftskraft der Kommunen ganz stark davon ab, dass sie investieren in die Infrastruktur. Und das ist ja auch ein Problem, wenn die Finanzausstattung der Kommunen sehr unterschiedlich ist, bundesweit oder auch innerhalb eines desselben Bundeslandes. Dann gibt es eben Kommunen oder Städte und Regionen, in denen es gut läuft, die auch weiter investieren können. Und dann läuft es dort weiter gut und immer besser. Und es gibt andere, die das eben nicht können. Und die werden dann immer weiter abgehängt. Also insofern leicht im Sinne von, das ist der leichteste Weg zu kürzen, wenn man kürzen muss. Aber die Konsequenzen sind natürlich total dramatisch.
Katharina, sind diese finanziellen Probleme der Kommunen durch Freigebigkeit und Verschwendung entstanden?
Nein, die finanziellen Probleme sind ja auch ganz unterschiedlich verteilt und die haben tatsächlich was mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, mit einer wirtschaftlichen Transformation, dem zunehmenden Wechsel von einer Industrie zu einer Dienstleistungsgesellschaft, die wir jetzt ja seit gut 40 bis 50 Jahren ja auch erleben. Und wenn dann in einer Region ein Unternehmen zumacht, weil jetzt beispielsweise die Schuhproduktion eingestellt wird in Deutschland, dann ist einfach in der Kommune ein großer zentraler Betrieb ausgefallen und darüber die Einnahmemöglichkeit der Gewerbesteuer. Und das ist, glaube ich, der schwache Fuß der Kommunalfinanzen, dass die Angewiesenheit auf prozentuale Anteile der Gemeinsteuern eine Sache sind, aber dann vor allem eine sehr stark volatile Einnahmequelle der Gewerbesteuer ist. Und wenn man dann an einem Ort ist, wo, wie schon gesagt, große Träger des wirtschaftlichen Lebens schließen, fällt natürlich automatisch auch die Gewerbesteuer weg. Hinzu kommen natürlich auch Veränderungen in den Unternehmensmodellen, wo Unternehmen sich zu größeren Konzernen zusammengeschlossen haben, darüber dann auch Hauptsitze aus einem Bundesland verlagert haben oder insgesamt aus der Bundesrepublik ausgelagert haben und somit dann auch die steuerliche Einnahmebasis entfällt. Und das ist etwas, worauf die Kommunen keinerlei Einfluss haben. Weil im Grunde könnte die Gewerbesteuer ja eine gut angelegte Steuerform für Kommunen sein, wo sie zum einen halt von den Unternehmen, die vor Ort die Infrastruktur nutzen, Steuern einnehmen können und gleichzeitig auch versuchen, ein wirtschaftliches Umfeld zu schaffen, in dem diese Unternehmen halt auch ihre Tätigkeit weiter ausüben können. Das ist sozusagen dann, könnte ein ausgeglichenes Verhältnis sein. Ein Punkt, wo die Gewerbesteuer aber neben der starken Abhängigkeit von wirtschaftlichen Schwankungen eine Schwäche hat, ist natürlich auch, dass sehr, sehr viele Berufsgruppen oder unternehmerische Tätigkeiten von der Gewerbesteuer überhaupt nicht erfasst werden. Die ganzen Fragen der selbstständigen Berufe beispielsweise werden darüber nicht erfasst, gleichwohl die ja auch vor Ort die öffentliche Infrastruktur durchaus nutzen. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, an dem man überlegen könnte, ob man die Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer ausbauen könnte. Und das halt natürlich nicht einfach, um mal ein neues Steuermodell auszuprobieren, sondern einfach, um die Planbarkeit der kommunalen Einnahmen zu befördern, damit tatsächlich die Abhängigkeit von der Einnahmequelle einigermaßen berechenbar ist und man dann auch über die nächsten paar Jahre planen kann. Weil wenn man sich die Kommunen und deren lokale Investitionstätigkeit anguckt, dann sind das ja alles Dinge, sage ich jetzt mal, täglichen Bedarfs oder die das Leben der Menschen vor Ort auch gut machen. Und wenn Kommunen dann nicht planen können, dass sie in 3 Jahren eine entsprechend benötigte Kita oder Schule oder ein anderes öffentliches Gebäude bauen können, weil sie gar nicht wissen, ob sie das in 4 Jahren, wenn dann der letzte Teil der Bauabschlussphase beginnt, ob sie dann überhaupt noch liquide sind, um das zu bezahlen. Das ist natürlich, was die Entwicklung eines Gemeinwesens betrifft, äußerst prekär.
Ist es denn so, dass man beobachtet, dass wenn ein größerer Arbeitgeber aus einer Region rausgeht, dass sich die Strukturen der Kommune dann schlechter finanzieren lassen, abgebaut wird und dann auch in der Folge weitere Unternehmen die Stadt oder die Region verlassen? Also eine Art sich selbst befördernde Spirale?
Das ist durchaus auch vorstellbar, aber wenn man jetzt zum Beispiel sich eine Kommune, die jetzt auch eher eine mittlere Kommune ist, wie Salzgitter anschaut, die haben große Unternehmen vor Ort, die haben irgendwie VW, die haben Alstom, die haben Bosch, die haben die Hütte, die haben MAN. Und dann guckt man sich an, was sind jetzt die großen gesellschaftlichen Transformationen. Und da ist klar, dass die ganze Frage des Kohleabbaus deutlich eine Transformation der ansässigen Wirtschaft nach sich ziehen wird, beziehungsweise auch schon längst begonnen hat. Das heißt, da wird auch die Beschäftigung sich verändern. Und das Gleiche auch bei dem Autohersteller, der jetzt natürlich im Zuge der Klimawende auch andere Produktions- und Absatzwege entwickeln werden muss. Und die werden sicherlich nicht abwandern, aber sie werden eine deutlich veränderte Einnahme- und Abgabesituation für die Kommune produzieren dadurch.
Gerade wenn es darum geht, soll man die Kommunen, denen es schlecht geht, unterstützen? Also sollen die Bundesländer was machen oder soll der Bund was machen? Dann spielt ja immer eine Rolle, sozusagen die Schuldfrage. Und dann wird eben gerne gesagt, na, es gibt ja eben Kommunen, denen geht's gut. Und dann hat man immer so im Hinterkopf oder wird immer behauptet, es geht denen eben deshalb gut, weil die gut gewirtschaftet haben, weil die eine gute kommunale Finanzpolitik betrieben haben. Und denen, denen es nicht gut geht, denen sagt man dann, ja, die haben eben was falsch gemacht. Da war dann praktisch das kommunale Verschwendungsgen aktiv. Aber das ist natürlich, wenn man sich das anschaut, absurd, weil eben die kommunalen Finanzprobleme lokal so gehäuft auftreten, also regional so gehäuft auftreten, dass man sich dann schon fragen muss, warum es denn jetzt so sein soll, dass beispielsweise in Baden-Württemberg oder Bayern es in den Regionen, den Kommunen meistens gut geht und eben beispielsweise im Ruhrgebiet auf breiter Front eben schlecht. Und da muss man einfach sagen, gegen einen globalen Strukturwandel, der sich über Jahrzehnte vollzieht, kann man als Kämmerer oder Kämmerin nicht mit dem kommunalen Rotstift ansparen. Das funktioniert nicht. Und insofern gibt es zwar sicherlich immer irgendwelche Fehler, die begangen werden, auch Projekte, die man vielleicht besser nicht gemacht hätte. aber die können einfach von der geringen Dimension her gar nicht dafür verantwortlich sein für die Finanzprobleme, sondern das sind eben wirklich die großen Umwälzungen, der Strukturwandel, der sich vollzieht und für den die einzelne Kommune oder die einzelne Stadt einfach nicht verantwortlich gemacht werden kann. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da was zu tun. Und damit sind die Kommunen einzeln komplett überfordert.
An der Stelle haben wir einen weiteren Einspieler für euch. So sagte Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund im WDR 5 Morgenecho vom 17.09.2020.
Wir haben ja ohnehin einen riesen Investitionsstau von 147 Milliarden, der sich natürlich insbesondere in den Städten zeigt, die hoch verschuldet sind und die es schwer haben. Und deswegen bin ich ganz sicher, so schön und wie gut das alles ist, was da heute geschieht, das kann nicht das letzte Wort sein.
Ja, das kann nicht das letzte Wort sein. Hat die Bundesregierung denn Maßnahmen getroffen, um den Kommunen zu helfen, Achim?
Ja, die Bundesregierung hat tatsächlich Maßnahmen ergriffen. In der Corona-Krise auch vorher schon. Und das, was längerfristig schon passiert ist und was jetzt auch nochmal verstärkt worden ist, ist einfach die Finanzierung bestimmter kommunaler Aufgaben, die aber vom Bund veranlasst sind, also gerade die Sozialausgaben, dass dort der Bund höhere Finanzierungsanteile übernommen hat. Und was er gemacht hat, auch langfristig jetzt als Maßnahme in der Corona-Krise, ist, dass von den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Sozialhilfe praktisch, dass dort ein höherer Anteil vom Bund langfristig übernommen wird. Das heißt, das ist tatsächlich eine strukturelle Verbesserung, Einnahmeverbesserung für die Kommunen. Und ganz konkret, um die Corona-Einnahmeausfälle zu überbrücken, hat der Bund den Kommunen die Gewerbesteuerausfälle des letzten Jahres ersetzt. Also die Gewerbesteuer ist ja schon angesprochen, ist die schwankungsanfälligste Steuer. Die bricht unmittelbar ein, wenn der Wirtschaft vor Ort schlecht geht. Und diese Ausfälle sind größtenteils ausgeglichen worden. Das ist tatsächlich im letzten Jahr recht erfolgreich gewesen. Und perspektivisch ist es auch gut, dass die Kosten der Unterkunft verstärkt übernommen werden. Aber die weiteren Einnahmeausfälle, die die Kommunen haben, auch jetzt in diesem Jahr und auch in den Folgejahren noch, da ist nichts gemacht worden. Also da stehen die Kommunen nach wie vor den Problemen. Und woran auch nichts gemacht wurde, was ja lange in der Diskussion war, ist, dass eben es keinen kommunalen Altschuldenfonds gibt oder Schuldenabbaufonds, wo die Kommunen von ihren Altschulden entlastet werden. Denn das muss man sagen, die Altschulden sind für die Kommunen ein Klotz am Bein. Die werden ja von der Kommunalaufsicht beaufsichtigt, kontrolliert. Und wenn die dann mal zusätzliche Einnahmen haben, dann könnten sie natürlich normalerweise die Einnahmen für freiwillige Leistungen oder auch für Investitionen in Infrastruktur auch aufwenden. Aber die Kommunalaufsicht sagt dann, wunderbar, ihr habt höhere Einnahmen, bitte verwendet die Einnahmen, um eure Schulden abzubauen. Und das heißt halt, die Altschulden der Vergangenheit, für die Kommunen, wie schon gesagt, in weiten Teilen gar nicht verantwortlich sind, die bremsen auch die Investitionstätigkeit der Kommunen jetzt und in Zukunft. Und insofern ist dieses Altschuldenproblem etwas, was auch angegangen werden muss und was aber leider nicht angegangen wurde von der Bundesregierung.
Es ist tatsächlich so, dass der Investitionsstau der Kommunen über die letzten 20 bis 30 Jahre aufgebaut worden ist. Und das hat vor allem auch was mit einer neoliberalen Politik und einer damit einhergehenden verfehlten Fiskalpolitik zu tun, also einer Steuerpolitik, die vor Einkommen aus abhängiger Beschäftigung immer sehr stark belastet haben, aber sogenanntes leistungsloses Einkommen wie Erbe oder Vermögen unangetastet lässt. Und das ist ein Punkt, an dem tatsächlich, wenn man was an der Finanzsituation der Kommunen, aber auch der Länder, die strukturschwache Regionen haben, ändern möchte, dann muss man tatsächlich auch was an der Einkommensgrundlage insgesamt verändern. Der Investitionsstau ist tatsächlich im höchsten Maße prekär, weil wir da in den Kommunen seit, wie gesagt, mindestens 20 Jahren direkt einen Wertverzehr haben, dass das, was mal geschaffen wurde, immer weiter an Wertigkeit auch verliert. Und man sieht das ja auch, wenn man mal durch eine Stadt geht, als erstes immer schlechten Zustand der Straßen, die in kommunaler Regie sind, und dann natürlich auch an den öffentlichen Gebäuden. Und am meisten geht das ja dann auch noch durch die Öffentlichkeit, wenn wir uns die maroden Schulgebäude anschauen, aber natürlich auch andere öffentliche Einrichtungen. Das sind alles Punkte, wo tatsächlich dringend eine Veränderung notwendig ist, weil das ja auch letztlich Zustände produziert, wo Regionen, wo Wirtschaft weggegangen ist oder vielleicht auch nie besonders stark aktiv gewesen ist, weiter benachteiligt sein werden gegenüber prosperierenden Regionen und damit eine Auseinanderentwicklung auch der finanziellen Situation weiter fortschreitet und natürlich dann aber auch der möglichen öffentlichen Angebote in diesen Kommunen. Das kann tatsächlich nicht im Interesse eines demokratischen Staates sein, dass in manchen Regionen die Leute ein vernünftiges Angebot der öffentlichen Daseinsvorsorge mit einem okay funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr haben und in anderen Regionen es das alles nicht mehr gibt oder nur auf einem sehr, sehr rudimentären Niveau. Und ich denke, dass das für ein doch immer noch sehr wohlhabendes Land wie die Bundesrepublik auch kein hinnehmbarer Zustand ist. Und wenn ich noch einen Punkt hinzufügen kann zu den Altschulden, die wurden ja ganz zu Recht schon als Klotz am Bein der betroffenen Regionen bezeichnet. Das ist ja dann auch etwas, was die Kommunen auch nicht selber wieder beheben können. Die können einfach, das wird sich sozusagen, bringt sich immer wieder neu hervor, weil dann gerade auch wenn die Ursachen in strukturellen Veränderungen liegen, und es nicht geschafft wird, dass gut funktionierende Wirtschaftsunternehmen sich dort ansiedeln, dann vererbt sich dort über Generationen hinweg auch die Armut der Bevölkerung beziehungsweise die, die es irgendwie noch hinbekommen, die wandern dann ab und dann haben wir dieses Phänomen, was wir schrumpfende Regionen nennen, in denen dann tatsächlich Teile der Kommunen leer stehen, Gebäude anfangen zu verfallen und es insgesamt einfach eine große, starke Beeinträchtigung der Lebensqualität vor Ort nach sich zieht.
Ich würde gerne am Ende noch zu der Altschuldenregel kommen. Olaf Scholz hat das ja mal vorgeschlagen. Ich meine, vor Corona war das noch und das ist ziemlich versandet. Er hat ja damals eine beeindruckende Zahl genannt, nämlich dass 2500 Kommunen damit geholfen werden könnte. Das klingt ja so, als ob das ein großer Wurf ist.
Das Modell, was das Bundesfinanzministerium im letzten Jahr vorgeschlagen hat, sieht ja vor, dass die Kommunen, die stark verschuldet sind, da wurde auch eine bestimmte Quote hinterlegt, für die das zutrifft, der Bund und die Länder gemeinsam eine Schuldenübernahme machen, beziehungsweise die Länder sozusagen mit den rechtlichen Möglichkeiten, dass am Ende das tatsächlich dann aber so hinkäme, dass der Bund und die Länder dafür eintreten für die Schulden und die Kommunen selber halt so eine Art Selbstbehalt von, ich glaube, 100 Euro pro Einwohner an den Schulden noch haben, sodass, wenn das sozusagen umgesetzt worden wäre, tatsächlich das Modell wäre, was sowas wie einer Stunde Null für Kommunen noch am allernächsten kommen würde von dem, was sonst noch in der Diskussion gewesen ist in den letzten Jahren.
Ja, also das sehe ich genauso, dass sozusagen eine Stunde Null sein könnte dann. Auch wenn das jetzt auf Bundesebene nicht zustande kommt, geht es trotzdem natürlich, dass die Länder, in denen das Problem am stärksten auftritt, jetzt eben aktiv werden. Die können auch was tun. Und wenn der Bund jetzt eindeutig das Signal sendet, es kommt nichts mehr, dann müssen die Länder das auch tun. Also das ist ganz wichtig. Davon abgesehen reicht das aber natürlich nicht aus, denn man muss auch dauerhaft etwas an der Einnahmesituation verändern. Und dazu gehört einmal, dass man jetzt Corona-bedingte Ausfälle, Einnahmeausfälle weiterhin ausgleicht. Auch nicht nur, wie gesagt, im letzten Jahr, sondern auch in diesem Jahr und in den Folgejahren, solange das Problem noch auftritt. Darüber hinaus aber eben die Einnahmesituation deutlich gleichmäßiger ist in der Verteilung über die Kommunen und deutlich stabiler wird. Das heißt, eigentlich geht es auch um eine grundlegende Kommunalfinanzreform. Dazu gehört eben auch, dass die Gewerbesteuer, die ja an sich eine gute Kommunalsteuer ist, die aber eben zu schwankungsanfällig ist und eben zu konzentriert auftritt, dass man die auf eine breitere Grundlage stellt und damit insgesamt das Aufkommen besser auf die Kommunen verteilt und konjunkturstabiler hat. Wenn das gelingt, dann wäre sozusagen nicht nur eine Stunde Null, von der aus dann praktisch einfach wieder die alten Ungleichheiten sich weiter fortsetzen können, sondern dann wäre eben auch dafür Sorge getragen, dass insgesamt gleichmäßiger funktioniert.
dass wir in Städten und Gemeinden zu Hause sind, das hatte ich ja schon angesprochen. Und die Auswirkungen für Bürgerinnen und Bürger in finanzschwachen Kommunen wird natürlich dadurch spürbar, wenn Schwimmbäder, Freizeiteinrichtungen, Angebote der Kinder- und Jugendhilfe gestrichen werden. Das ist ein Punkt, der gut gezeigt werden kann. Und nicht zuletzt hat die kommunale Finanzmisere aber natürlich auch Auswirkungen auf die Beschäftigung. Das ist ein Punkt, der jetzt ja auch in der Pandemie sehr stark sichtbar geworden ist anhand der öffentlichen Gesundheitsdienste. Und das ist der chronische Personalmangel, unter dem sehr viele Kommunen leiden, der wiederum auch zustande gekommen ist in einer Politiklage der 90er Jahre, wo der schlanke Staat in aller Munde war und das als attraktiv gegolten hat und dort in der Zeit sehr, sehr viele Stellen, gerade auch in den Kommunen, aber natürlich auch im Bund und den Ländern gestrichen worden sind und seitdem auch nicht wieder geschafft wurde, das aufzufüllen mit Personal. Und für die Beschäftigten in den kommunalen Verwaltungen führt das dazu, dass bei wachsendem Aufgabenvolumen, und das wird jetzt nach der Pandemie sicherlich auch nicht sich verringern, und die wachsenden Aufgaben werden aber vom gleichen Personalbestand ausgeübt. Und das kann nicht mehr so lange gut gehen, weil in den nächsten 20 Jahren mehr als ein Drittel der Beschäftigten der Kommunen in Ruhestand tritt und es dafür keine Lösung gibt. Und wir jetzt schon sehr viele Bereiche haben, in denen die Arbeitsintensität und der Stress immer weiter zunimmt. Aber auch jenseits der direkt bei den Kommunen Angestellten hat der Finanzmangel der Kommunen durchaus auch Auswirkungen auf private Unternehmen und Träger, die aus kommunalen Kassen finanziert werden. Also das geht dann auch dort zulasten des Angebots, aber natürlich auch zulasten der Beschäftigten, weil das natürlich dann auch Bereiche sind, wo dann ja die Arbeitsverdichtung, Tarifflucht und so weiter an der Tagesordnung sind und dann auch die Beschäftigungsverhältnisse weniger attraktiv sind. Und das ist etwas, was sozusagen aus unserer Sicht einmal natürlich als Bewohnerinnen und Bewohner von Kommunen gilt es, den Finanzmangel der Kommunen zu beheben, aber natürlich auch als Interessenvertretung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in den Kommunen davor zu warnen, dass es eine Aushöhlung der kommunalen Angebote auch darüber gibt, dass einfach nicht genug Personalbestand da ist. Und da habe ich noch nichts dazu gesagt zu dem sowieso akuten Fachkräftemangel, vor dem alle im öffentlichen Bereich stehen.
Das ist ja vielleicht noch ein Thema für eine weitere Folge und ich möchte mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr mitgemacht habt. Einmal Katharina Schmalstieg.
Ja, vielen Dank. Einen schönen Tag noch.
Und Achim Druger.
Vielen Dank auch von mir.
Euch vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit.